Songpoeten, der Podcast.
Herzlich willkommen beim Songpoeten-Podcast. Schön, dass ihr wieder alle am Start seid. Heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Natalia Avellone. Schön, dass du da bist, Natalia.
Ich freue mich sehr, vielen Dank.
Und erstmal erzähle ich ein bisschen was über dich, bevor wir uns unterhalten. Du bist, also Natalia ist 1980 in Polen geboren, ist im Alter von 8 nach Deutschland gekommen und hat dann Furore als Schauspielerin gemacht, hatte dann eine große Rolle als Uschi Obermeier in Das wilde Leben und hat damit für irrsinnig viel Furore gesorgt und hat das ganz großartig gemacht. Aber das Interessante daran ist, man kennt extrem viel von Natalia als Schauspielerin. Sie ist sehr umtriebig, macht ganz viele super spannende Projekte und spielt auch Theater, macht tolle Filme, spielt in tollen Fernsehserien mit und so. Also ist da wirklich super aktiv, aber es gibt auch eine andere, ich glaube, es gibt ganz viele Nataljas, ehrlich gesagt, die alle unterschiedliche Sachen machen. Und eine dieser Nataljas, die kommt jetzt endlich mal wieder viel größer als sonst zum Vorschein, nämlich die sich um Musik kümmert und die Musik macht. Und Musik hat sie auch die ganze Zeit begleitet, also in ihrer Karriere. Damals bei dem Uschi Obermeier-Film hat sie zusammen einen Song mit Wille Wallo aufgenommen, dem Sänger von Him. Für den Soundtrack haben sie zusammen Summer Wine von Lee Hazelwood und Nancy Sinatra gecovert. Und wenn sie Musik macht, wenn sie von der Musik spricht, wenn sie als Musikerin in Erscheinung tritt, dann ist Natalia eine extrem furchtlose Frau, die einfach ausprobiert, die sich um nichts schert, die sagt, ich mache das jetzt hier, weil ich das machen will und ich mache, worauf ich Bock habe und die hält sich dann nicht zurück und sagt, naja, andere sind ja größere Musiker oder machen viel mehr oder so. Das interessiert sie gar nicht, denn was Natalia schon sehr früh erkannt hat oder sehr direkt erkannt hat, ist diese Kraft, diese wahre Kraft von Musik, dass Musik so ein perfekter Anlass ist, um Menschen zusammenzubringen, zusammen kreativ zu sein, zusammen zu arbeiten und Dinge zu erschaffen, die anderen Menschen irgendwie was Besonderes geben können, was Besonderes leisten können. Natalia hat so viel Bock auf Musik und sie macht unter anderem auch für SWR 3 die Live Lyrics, eine Art Revue, in der wild durch die Geschichte der Popmusik gerannt wird und Natalia in unterschiedlichste Rollen schlüpft. Und das passt perfekt zu ihr und ihrer Leidenschaft für Musik. Und über all die Jahre hat sie Kontakte gesammelt, Menschen, die auch Musik machen, Menschen, die Bock haben, Musik zu machen, Menschen, die sie mag und Menschen, mit denen sie Lust hat, zusammen Musik zu machen. Und eines Tages hat sie gemerkt, genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich um die Musik zu kümmern, Musik zu machen, ein Album zu machen und diesen Traum auszuleben. Und auch wenn ihr Debütalbum Love Kills heißt, kann man sagen, dass Musikleben retten kann und bereichern kann, so wie ihres und unseres. Herzlich willkommen, Natalia Avellone.
Vielen, vielen Dank. Das hast du alles sehr, sehr schön gesagt.
Vielen Dank. Bis auf den einen Namens.
Du, Natascha will ich auch. Ich werde manchmal auch Tanja genannt. Natascha. Ja,
also, das ist verrückt, oder?
Ja, also du, Menschen.
War das bei Lehrern bei dir auch so, dass die dir, dass die nicht immer Natalia gesagt haben?
Doch, aber mein Deutschlehrer, Herr Kowalczyk, schöne Grüße, Herr Kowalczyk, von damals, vor 100 Jahren, hat mich Pocahontas genannt, weil ich immer zwei Zöpfe hatte und da war ich die Pocahontas. Freunde von mir haben mich Sissy genannt, warum auch immer, weil ich mich angeblich wie eine Prinzessin benommen hätte, was überhaupt nicht stimmt. Natze, das waren so die Bösen.
Ah, ja. Ja,
Natze genannt. Also es gab schon diverse Namen. Insofern, Natascha ist auch okay. Ja. Nur nicht Natalie. Natalie mag ich nicht so gerne.
Ja, verstehe. Mich haben die Lehrer immer Jens genannt. Keine Ahnung warum. Ich heiße Nils. Achso, ja. Das war immer ein bisschen absurd.
Ja, aber es ist schön, weißt du, weil zu mir kommen oft Leute und sagen, ach, deine Stimme klingt so nach meiner besten Freundin. Die klingt genauso. Oder, ach, du erinnerst mich an meine gute Freundin oder beste Freundin. Und wenn sowas von Herzen kommt, dann nenn mich ruhig irgendwie.
Hildegard,
keine Ahnung, Monika, ist mir alles egal.
Okay, fangen wir mal an. Also ich möchte mich heute natürlich mit dir vor allem über deine Musik unterhalten, weil als Schauspielerin bist du schon ganz weit oben und da machst du die wildesten Projekte, aber Musik ist für dich ja auch so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser und so ein bisschen so eine Art Neuanfang, zumindest Musik zu veröffentlichen oder ein Album zu veröffentlichen. Mhm. Fangen wir mal ganz am Anfang an, wie dein Interesse für Musik entstand. Ich habe gelesen, deine erste Kassette war Bad von Michael Jackson, das Bad-Album von Michael Jackson.
Genau, auf Kassette.
Auf Kassette.
In den 80er
ja,
Jahren.
Du bist ja halb Polen.
Ich bin ganz Polen.
Ah, ganz Polen, Entschuldigung, ja, ja stimmt.
Ganz, also manchmal halb, also so moralisch oder mental oder wie auch immer halb Polen, weil ich bin ja hier seit, weiß ich nicht, wie vielen, 27 Jahren oder
ja,
so?
Also ja, du bist in Deutschland aufgewachsen, in Polen quasi.
Genau,
ja.
Ich habe polnische Wurzeln, meine gesamte Familie ist polnisch, stammt aus Polen, leben in Polen, Eltern leben hier in Deutschland, ja. Aber ich habe natürlich die deutsche Kultur, die deutsche Geschichte und so weiter, also es ist immer so eine Frage, na, wie fühle ich
ist
mich.
Ist ja auch,
ne,
vielleicht einfach egal. Also da,
mir ist es wirklich
halt
Schnuppe.
So zusammen, wie dein Leben passiert sozusagen.
Ja, ja, also ich vergesse natürlich nicht, wo ich herkomme und na, die Wurzeln, ja, sind da, die haben mich, ja, geprägt, meine Familie auch, aber Deutschland ist natürlich ein wichtiges Thema für mich. Ich bin, ja, hier einfach groß geworden.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also deine erste Kassette war Bad von Michael Jackson.
Genau.
Und das ist so lustig, dass das bei dir eine Kassette war, weil das ist tatsächlich, das empfinde ich als sehr polnisch. Ich glaube, ja, dass in Polen waren Kassetten ja auch ein Ding, also auch, ja, dann immer so ein bisschen so, jetzt nicht so super legal, irgendwie am Markt verkauft und so,
ja,
immer so
war
kopierte.
Bestimmt auch Schwarzmarkt kopieren,
naja,
oder
genau.
Pro.
Und das ist so lustig, dass das so eine, das gibt es in ganz vielen Ländern, außer in Deutschland waren zum Beispiel Kassetten nie ein großes Thema. Hier
ja, aber wie habt ihr Musik gehört?
Ja,
hier?
Auf Schallplatte, die haben die Leute
immer
Schallplatten,
okay,
gekauft.
Ah, okay, stimmt.
Und dann selber Kassetten aufgenommen, aber auch in Italien sind ja Kassetten immer ein Riesenthema gewesen,
ja,
und so.
Aber vor allem in den 80ern, ne?
Genau,
und 90ern,
ja, genau,
dann.
Ja, ja,
genau, 60er, 70er waren, glaube ich, wirklich Schallplatten.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wann die Kassette rauskam.
Ja, die kam irgendwann so in den 70ern hat sich so langsam so, also Ende 70er so eine normale, ja, Kassette entwickelt, ja, quasi. Und die ist ja auch irrsinnig praktisch, weil die einfach nicht kaputt gehen kann und nicht, also oder zumindest nicht zerkratzen kann,
ja,
wie eine Platte, und man sie überall mit hinnehmen kann. Aber es ist so lustig, dass du, weil ich habe dann diesen Instagram-Post von dir gesehen, wo du dann auch geschrieben hast, dass Bad deine erste Kassette war.
Ja, ja,
das,
ja,
ist so,
ja, ja,
das ist so eine lustige haptische Erinnerung, dass das für dich eine Kassette ist, weil ich habe auch mit Michael Jackson angefangen, ich bin 4 Jahre älter als du, glaube,
ja,
ich, und mein erstes Album war Thriller,
okay,
und das habe ich von meinen Geschwistern auf Schallplatte bekommen.
Ah, schön.
Und dann immer gehört.
Hast du die noch?
Nee, die habe ich nicht mehr.
Ich habe die Kassette auch nicht. Ich finde es so schade. Weil ich, ja, sehe hier gerade bei euch an der Wand New Kids on the Block, war auch eine der ersten Kassetten. Ich glaube, Milli Vanilli waren noch dabei. Später dann wahrscheinlich, oder? Es waren 90er schon. Also ich hatte echt viele Kassetten. Aber Bad, ja. Michael Jackson ist ein Thema, mit dem bin ich wirklich groß geworden. Also seit, also über Polen, über die Grenze quasi nach Deutschland,
ja,
und bis ins heute, bis 2017.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch ein Künstler gewesen, der einen als Kind einfach wahnsinnig beeindruckt hat, oder?
Ja.
Ich war damals auch auf der Bad-Tour in Köln mit meinem Bruder,
Neid,
und hab das da live gesehen. Der musste mit. Ich war ja auch, ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung, 12 oder so. Mhm. Und ich fand das natürlich eine super beeindruckende Show, weil der
ich
dann da plötzlich
gesehen,
sich auf die Bühne gezaubert hat und so. Das, mhm, war echt, also es war echt so eine Show für Kinder. Deswegen hat er ja auch so einen Freizeitpark zu Hause gehabt,
ja,
weil der selber halt so Kind war, ne?
Ja, ja. Ja, das Thema ist natürlich ein bisschen kompliziert und schwierig,
ja,
mit ihm, ne?
Ja.
Aber ja, Michael Jackson, das Schöne an Michael Jackson ist, er hat irgendwie die gesamte Welt und alle Generationen irgendwie bewegt, berührt,
ja,
inspiriert, beeinflusst. Also das ist echt Hammer, wirklich.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch ein, also der hat ja uns alle extrem beeinflusst, glaube ich, auch,
ja,
einfach so
auf jeden
in der
Fall.
Auch in der Idee, was ein Popstar ist und
auf
das
jeden
irgendwie,
Fall,
dass man einfach so alles ausprobieren kann irgendwie so.
Auf jeden Fall. Also dieses Ungewöhnliche, dieses Originelle und dieses auch natürlich irgendwie Asexuelle, also das hat er damals,
ja,
schon angefangen. Der war irgendwie alles, der war so ein bisschen Alien, außerirdisch,
ja,
asexuell, Mädchen, Junge, Kind, Mann, das ist irgendwie abgefahren und ich, ja, also das ist,
Was war denn dein Lieblingslied damals auf der Bad?
Ach, das kann ich, Lieblingslieder ist immer so schwer, das ist immer so abhängig von meinen Stimmungen,
ja,
aber Bad an sich, weil ich mich an das Video erinnere,
ja, das war cool,
und das fand ich schon sehr extrem cool,
ja,
warte mal, was war auf dem,
Man in the Mirror fand ich
Man
immer
in
super.
The Mirror war auch, warte mal, Thriller war Billie Jean und so weiter und Thriller Bad war I Just Can't Stop Loving You und so weiter, das war auch,
ja,
alles,
genau,
auf Bad,
das war
oder?
Auch der Bad, genau.
Man in the Mirror.
Genau.
Ist auch sehr, alles
was mich
Songs,
damals
wirklich
extrem geärgert hat, weil ich hatte dann auch den Film im Kino gesehen, Moonwalker, der kam ja auch damals raus,
ja,
weil ich auch noch so ein Michael,
ja,
Jackson-Fan war. Und im Film kam dann Leave Me Alone, das Lied. Und das war ja auch auf der Bad, aber nur auf der CD oder vielleicht auch auf der Kassette. Aber
liebe ich auch sehr.
Aber ich hatte die Bad nur auf Schallplatte und,
ja,
da war das Lied nicht drauf.
Ja.
Das hat mich mega geärgert, weil ich das so cool fand.
Video mag ich auch sehr gerne.
Ja, stimmt, das war cool.
Das
mit
Video
Hasen,
war echt cool.
Mit
dem Affen.
Hasen dann da tanzt.
Tanzt er mit dem Hasen noch?
Genau.
Ich erinnere mich immer nur an den Affen und an diese Pilotenmütze. Ja, genau, genau. Und
dann nachher hat er so einen Stopptrick-Tanz mit so einem Hasen gemacht, wo die so um die Wette tanzen. Ja. Irgendwie. Das war cool.
Ja, sehr schön.
Sehr beeinflusst, also hat dich auf jeden Fall beeinflusst, hast dann wahrscheinlich auch als Kind irgendwie Playback zugemacht und so vom Spiegel.
Ja, natürlich, vom Spiegel mit Kochlöffel zu ihm und Stevie Wonder und so weiter und so fort. Auch manchmal zu Modern Talking, muss ich gestehen, zu Dieter Bohlen früher.
Das ist schön, dass du das so freizügig gestehst. Viele würden das verschweigen.
Ach, das verschweige ich nicht. Ich mag Dieter sehr gerne. Ich habe ihn noch nie kennengelernt. Ja. Ich würde gerne, ich habe mir sein Audiobook,
sein Hörbuch, seine Biografie.
Seine Biografie reingezogen auf irgendeiner Autobahnfahrt von Polen nach sonst wo, irgendwie 8 Stunden. Fand ich sehr amüsant und sehr lustig. Ich bin da immer offen für alles, weißt du? Also ich muss ja die Musik dann nicht mögen, aber vielleicht ist der Mensch dann irgendwie cool oder nett und
Könntest du dir das vorstellen, da mal in der Jury zu sitzen bei Deutschland sucht den Superstar?
Kann ich prinzipiell auch nicht mit Nein beantworten, weil je nach, wie gesagt, in welcher Phase im Leben ich mich befinde, worauf ich Bock habe. Mhm. Also ich verurteile nichts prinzipiell. Natürlich gibt es Formate wie Dschungelcamp, Frauentausch, andere Formate, bei denen ich mich selber einfach nicht sehe, weil mich das nicht so interessiert. Nee. Wobei Frauentausch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich schaue ja manchmal Sendungen wie zum Beispiel die Supernanny oder Frauentausch aus der schauspielerischen Perspektive, weil du siehst einfach Menschen, von denen du wirklich nie angenommen hättest, dass die so in der Form existieren. Und im Film hätte man gesagt, ja, das hat der Regisseur schön erfunden. Ja. Die gibt es wirklich. Und davon lasse ich mich für Rollen oft inspirieren.
Das heißt, wir sehen dich demnächst mal in einem Film und du sagst dann, halt, stopp!
Halt, stopp! Scheiße, ja, genau. Wahnsinn.
Tote Meltdown.
Wahnsinn, ja. Aber wie er sich dann zum Kult entwickelt hat, ne? So ein Typ.
Das bleibt dann leider nicht aus.
Oh Mann, ja.
Ist das denn, hattest du denn dann als Kind auch, oder ich meine, dann bist du ja auch ein bisschen älter geworden, bist zur Schule gegangen und dann fängt man ja auch an, so wenn ein Musik so beschäftigt und interessiert, dass man selber überlegt, ich würde auch mal gerne irgendwie so Musik machen oder so. Hat das bei dir schon früh angefangen, diese Idee, das mal selber zu machen?
Also bei mir ist es so, ich bin ein Spätzünder in allem irgendwie. Mhm. Das heißt, ich habe mir extrem viel Zeit genommen, wie man merkt, ich meine, mein Debütalbum jetzt mit, also ich bin nicht gerade 18, aber gut, ich bin auch nicht 100. Ich habe mir alles angeguckt im Leben, ich habe alles ausprobiert, ich habe als Kind erstmal so Praktika gemacht, in der Chirurgie, im Krankenhaus, im Hotel, weil meine Eltern irgendwie gesagt haben,
du hast ein Praktikum in der Chirurgie gemacht?
Ja, ja.
Lassen Sie das Kind auch mal schneiden? Oder
meine erste OP war ein Nabelbruch, muss ich euch sagen. Ja? So, das war sehr entspannt und spannend, weil im Fernsehen, also wenn du im Fernsehen irgendwie solche OPs siehst, dann kotzt du ja fast. Ja. Also sehr widerlich. Aber so vor Ort live, das ist echt spannend, wie die Schnitte da gesetzt werden, wie der Nabel dann so aufgeschnitten wird und hochgeklappt wird und die ganzen Gedärme da rausspringen fast. Und ich stand so über dem Kopf des Patienten. Ich weiß nicht mal, ob der Patient mitbekommen hat, dass ich da Spaß habe. Aber und die Ärzte waren extrem cool damals, weil sie gesagt haben, du kochst nicht Kaffee hier bei den Krankenschwestern, sondern wir nehmen dich mit.
Das ist natürlich echt cool.
Ja, ja. Naja. Wenn du Ärztin sein willst, dann brauchst du nicht Kaffee kochen irgendwie für alle, sondern komm mit. Also das war cool im Hotelmanagement-Bereich, weil man lässt sich ja so als Teenager oft beeinflussen, eben auch von Eltern, die sagen, ja, wir merken schon, du bist irgendwie eine kleine Künstlerseele, aber mach doch mal was Richtiges oder Anständiges.
Hast du dann in der Hinterhand.
Ja. So, und ich habe es probiert, ich wollte dem allen eine Chance geben. Musik war für mich halt immer... Ich liebe Musik, seit ich einfach klein bin. Also seit ich weiß nicht, 2 oder 3, seitdem du so Dinge wirklich wahrnimmst. Ja. Aber komischerweise war mein Traum oder Wunsch nie damals Sängerin zu werden. Ja. Aber ich wusste immer, ich muss auf die Bühne. Ich habe immer gerne die Leute unterhalten, auch im Kindergarten und so und Ballett gemacht und was man halt so macht als Kind. Das mit der Musik, eine Sache, die mich, glaube ich, ein bisschen ausgebremst hat immer, ist so meine Selbstkritik. Ja, also das ist so die, wie sagt man, da habe ich mich oft selber sabotiert, weil ich mich unterschätzt habe oder weil ich nicht, ich habe an mich geglaubt, also bis heute, aber es gab immer so die Momente, in denen ich gesagt habe, ich bin eben nicht Michael oder Mariah oder Whitney Houston und so weiter. Ich habe nicht dieses gottgegebene Beyoncé-Volumen. Und darum geht es eben nicht im Leben. Ja, man muss dem einfach folgen, was man wirklich liebt und so was ich kann, also jetzt muss ich dir sagen, mit diesem Debütalbum habe ich absolut den Sinn meines Lebens entdeckt, ja? Und zum ersten Mal im Leben, ja, absolut so ein Bewusstsein als Künstler bekommen, was ich nicht mal als Schauspielerin hatte, weil da auch immer so Zweifel aufkam oder so in den Phasen, in denen du nicht drehst, nicht arbeitest und du bist irgendwie ein halbes Jahr zu Hause, Decke fällt dir auf den Kopf, du musst dich irgendwie beschäftigen mit diversen Sachen, Workshops, Fortbildungen als Schauspieler, Unterricht und so weiter. Dann kriegst du unglaublich viele Absagen natürlich auch, nicht nur Zusagen, sondern die Caster wollen dich nicht, weil zu alt, zu jung, zu dünn, zu groß oder nicht der Typ. Und mit der Musik und dadurch, dass ich eben selbst mitgeschrieben habe bei ganz vielen Songs auf dem Album und super glücklich bin mit diesem Album, bin ich auf einmal nicht mehr angreifbar. Im Sinne von, dass wenn du jetzt sagst, pass auf Natalia, das Album gefällt mir einfach nicht, dann sage ich, okay, cool, das ist dein Geschmack. Ja. Aber ich bin so glücklich und so dahin, also stehe so dahinter, und das hat eben lange gedauert. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich irgendwie diese Reise, man sagt ja immer so, das klingt ja wirklich, bin ich esoterisch, ja, spirituell, ja, bin ich esoterisch, aber so die Reise oder die Suche nach, das ist so abgefahren, nach sich selbst, also wer ist man eigentlich? Ja. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so ich als Teenager, da gab es so eine Phase, da wollte ich sein wie Kate Moss, aber jedes Foto sah beschissen aus, weil ich bin nicht Kate Moss, sondern das sah halt einfach schlimm aus, wenn ich so gepostet habe. Oder ich wollte dann so tanzen wie Michael oder bla bla bla. Man muss halt immer gucken, was bringt man denn mit, so als Persönlichkeit, als Mensch und dem einfach komplett vertrauen. Und ich habe halt ein paar Jährchen dafür gebraucht.
Das ist ja okay, wenn so die Sachen, die Menschen, die man dann so am Wegesrand sozusagen bewundert oder sieht oder toll findet, wenn die einen inspirieren und prägen und man am Ende aber dann doch sein eigenes Ding draus macht.
Auf jeden Fall.
Das ist ja, glaube ich, so der Weg. Das ist, glaube ich, die Idee von so einem Weg.
Auf jeden Fall. Also, aber irgendwann, ich weiß nicht, ich habe mich wirklich heute, ich weiß nicht, ob es wirklich am Alter liegt oder keine Ahnung woran, aber ich bin so entspannt gerade und denke so, alles ist, wie es ist. Es kommt, wann es kommt. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Punkt.
Ja, super. Das ist ja, das Schöne an Musik ist natürlich auch, im Gegensatz zur Schauspielerei, die ja auch ein irrsinnig aufregendes Feld ist oder Film oder Theater. Das ist ja spannend, das zu machen und in Rollen zu schlüpfen und Sachen auszuprobieren. Aber Musik ist natürlich einfach auch extrem selbstbestimmt.
Absolut.
Eine extrem selbstbestimmte Kunst, die man vor allem aus sich selber schöpft und wo man sich selber einbringen und mitbringen muss und hergeben muss auch auf eine Art.
Also ich bilde mir ein, dass Künstler selbst wie, also mein größtes Idol ist David Bowie. Den liebe ich wirklich über alles. Guck mal, habe ich gar nicht gesehen hier, als ich reinkam. Mega, ich liebe ihn. Ich muss es leider immer erzählen, aber es ist so für mich abgefahren gewesen, weil als er gestorben ist, habe ich zum ersten Mal im Leben geweint, als ein Künstler gestorben ist. Michael Jackson ist gestorben, Freddie Mercury damals, ganz viele, die ich bewundert habe. Aber er, irgendwie mit ihm bin ich auch aufgewachsen seit den 80ern. Meine Mama hat die Musik gehört, hat ihn geliebt und ich bin so groß geworden mit ihm. Und es hat mich so berührt. Ich weiß, ich kann euch gar nicht sagen, warum, aber ich war extrem traurig und mich haben so viele Freunde angerufen, als ob irgendwie ein Kumpel von mir gestorben wäre und haben gesagt, hey Natalia, ich habe an dich gedacht, David Bowie ist gestorben, ich musste dich anrufen. Ja. Also das war sehr bewegend für mich und ich bilde mir ein, als Ziggy Stardust und so weiter und so fort mit all seinen Phasen und als Künstler, man verkleidet sich, man verstellt sich im Sinne von, man probiert vielleicht verschiedene Persönlichkeiten von sich aus. Also natürlich schauspielst du auch auf der Bühne oder als Künstler. Aber ich bilde mir ein, dass die Künstler, die ich bewundere, du schaust denen schon in die Seele. Also das ist schon der Künstler und die Person und der Charakter, wie er ist. Also natürlich erfindet man auch bei Texten, wenn man textet, vielleicht irgendwelche Welten, Wunschwelten oder die man nicht tatsächlich erlebt hat. Aber im Schauspiel ist es so, du spielst immer eine Rolle. Auch ein Stück, du bist ein Stück du selbst, aber du spielst immer jemanden. Na. Und bei der Musik habe ich das Gefühl, du bist einfach 99,9% du selbst und 0,001% ist halt so ein bisschen spielt, so ein bisschen, ein bisschen der Freak oder du bist, weiß ich nicht, romantisch oder dies oder das. Also extrem befreiend, Musik.
Ja, du zeigst ja quasi auch, also selbst wenn du in der Musik was anderes darstellst oder so, also sei es nun Ziggy Stardust oder was auch immer, dann zeigst du ja eigentlich nur was du selber gerne wärst. Also du machst ja so auf, indem du damit einen Traum von dir zeigst und, und öffentlich machst und teilst und so.
Ja, ja.
Das ist ja, glaube ich, so die Idee, ne, hinter so Kunstfiguren oder so, die man dann so schafft.
Und du beschäftigst, also du kannst dich, du bleibst ständig beschäftigt, ebenso wie ich gesagt habe, wenn du nicht drehst, beim Film drehst du nicht, dann kannst du nicht vom Spiegel irgendwie mit dem Kochlöffel, weiß ich nicht, Queen Elizabeth spielen, ja, das bringt auch nichts. Aber du kannst halt immer Texte schreiben und du kannst jede Emotion und jeden Frust dir von der Seele schreiben und alles benutzen und als kreatives Ventil gebrauchen, was einfach, das meinte ich mit befreiend, das ist eine gute auch Therapie für dich selbst und einfach, du kannst einfach ständig kreativ sein, das ist schön.
Lass nochmal kurz bei deiner Biografie bleiben. Du hast dann in München Theaterwissenschaften studiert und hast dann auch bei einer Soap gespielt, bei Verbotene Liebe, glaube ich.
Ja.
Da habe ich auch mal mitgespielt, habe ich mal eine Gastrolle gehabt in den 90ern. Also eine Woche war ich Rodi von der Rockband. Klaas Gab
aber gutes Geld damals. Ich bin fast ausgeflippt, als ich die Gage gesehen habe.
Ja, ich habe einfach nur gesagt, ich muss einmal in meinem Leben in einer Soap mitgespielt haben. Dann habe ich da so eine Mini-Gastrolle gemacht. und dann habe ich was ganz Lustiges gelesen. Die wollte ich einfach nochmal von dir hören, die Geschichte. Mhm. Weil du hast dann, ich habe dann gelesen, du hast dann gesagt, du hast dann so ein bisschen hier und da so Gesangscoachings gemacht und so, aber nie sowas richtig Ernstes und immer, es waren auch immer so ein bisschen dubiose Typen. Mhm. Und dann hast du plötzlich deine Stimme nachts im Fernsehen gehört.
Meine Münchner Zeit, Theaterwissenschaften studiert, ich nachts irgendwie nach einer Party nach Hause gekommen, leg mich ins Bett, zapp mich irgendwie durch die Gegend und dann habe ich irgendwas geschaut, ich kann euch nicht mehr sagen was, und dann höre ich den Song, den ich mit diesem Typen in Hamburg aufgenommen habe. Ich denke so, bin ich jetzt bekloppt? Dann höre ich näher hin, es ist meine fucking Stimme. Hat der Typ das echt, also das war echt so, war, Horror, Horror. Der Typ, als ich in Hamburg war, meine Eltern wundern sich bis heute, dass die mich da hingelassen haben. Ich war schon volljährig natürlich, das war irgendwie, weiß ich nicht, war ich 20 oder so? Ein bisschen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich dort. Hab dann auch bei ihm und seiner Frau und seinem Kind gewohnt und wir sind ins Studio. Und dann weiß ich noch, sitzen wir so im Studio und ich musste, und er fand das alles immer unsexy, was ich singe. Ja, also paradoxerweise nimmt das dann und verkauft es an der 090-Nummer. Ja. Der Typ, ich hatte echt Glück im Leben, der Typ auf einmal sagt so, also pass auf, ach, wir brauchen diesen Sexappeal in der Stimme. Und dann zeigt er mir ein Porno, ja, in diesem Studio. Ja. Und ich so, oh fuck. Ich so, okay, warte mal, wie verhältst du dich jetzt? Ich so, ja, lustig, funny, bla bla bla. Er war Amerikaner. Ich so, du, hab das mit Humor genommen, ja, weil ich wusste nicht, was
super
der Typ jetzt.
Awkward.
Ja, ey, wirklich. War aber ein Studio, das man kennt. Also es war jetzt nicht so ganz unprofessionell alles.
Unangenehm, ne?
Und dann habe ich das alles irgendwie weggelacht und dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich will den Namen jetzt nicht sagen, XY. Naja. Bei mir bringt das nichts. Also ja, okay, gut. Nice try, ja. Also, also wenn du heute wirklich...
So, wie unangenehm. So richtig schmierig.
Total schmierig.
Also genauso, aber auch wie so dieses Klischee ist.
Totales,
ne, von dem
Klischee.
Komm mal zu mir ins Studio, Mädchen. Und
totales
so.
Klischee. Ekelhaft.
Und dann war es plötzlich in der 090er.
Dann war ich plötzlich die 090-Stimme. Ich habe dann natürlich damals mit meinen, weiß ich nicht, 20 Jahren niemanden verklagt oder mich da nicht dahinter geklemmt und wusste auch nicht mehr, wo, welche 190er-Nummer das war und so. Und ja, aber das sind halt so Momente im Leben, da lachst du natürlich später drüber. Ja, aber so, wenn du, wenn dir irgendjemand Porno zeigt im Studio zu zweit abends um 11, denkst du, hallo.
Na, allerdings. Und dann hast du Verbotene Liebe gemacht.
Ja.
Dann das wurde, glaube ich, in Köln produziert, nicht? Ach, Mensch,
ich hab da nee, Verbotene. Warte mal, ich habe Marienhof und Verbotene Liebe. Verbotene Liebe war Köln, Marienhof war München.
Genau.
Beides hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Beides hat mir sehr viel beigebracht.
Gute Schule.
Gute Schule, auf jeden Fall. Also dieses Pensum abzuarbeiten. Ein Take muss sitzen und das war's. Und gut, ne? Ja. Und dann hast du eben Kino, wo du dich austobst, 3 Stunden an einer Szene arbeitest und dann hast du Soap, da geht es wirklich um Zeit und Geld. Und aber allerdings muss ich sagen, ganz viele Leute von Verbotener Liebe und so weiter sind immer irgendwie noch beschäftigt, so in der Kunstszene. Und wir machen irgendwie, aus uns ist irgendwie was geworden. Ne?
War denn zu der Zeit Musik für dich noch präsent? Ich meine, das war ja auch schlauchend, diese Arbeit so bei der Soap. Also ich kenne das auch so, habe immer wieder Leute getroffen, die da so gearbeitet haben, die hatten echt wenig Zeit für anderes so.
Du, ich war ja nicht fest, ich war ja nur in Episoden dabei, so wie du quasi. Klar. Ja, das dann waren.
Hast du noch genug Zeit?
Ja, ja, klar, das war nur so eine einmalige Geschichte.
Und hast du da schon so ein bisschen so an Musik gedacht oder so ein bisschen überlegt, ob da vielleicht auch irgendwie was liegt?
Ich habe in meiner Münchner Zeit eben von 2000 bis 2004 hatte ich, weil mich keine staatliche Schauspielschule angenommen hat und ich wollte nur nach München und Berlin, eben nicht nach irgendwie Buxtehude, habe ich gedacht, okay, ich pfeife drauf, alle Wege führen nach Rom, mache ich es halt privat. Ja. Und dann habe ich mich finanziert eben beim FC Bayern, da im Callcenter gearbeitet und mein Gesangs-, Schauspiel- und Tanzunterricht genommen, privat. Ja. Also es hat mich immer interessiert, aber wie gesagt, ich hatte nie so, ich habe mich nicht gekümmert um Demobänder oder ich kann dir auch die Frage nicht beantworten, warum Schauspiel war großes Thema schon immer.
Ja, das ist einfach eine Präferenz, ne, die man dann so entwickelt.
Und Schauspiel war immer irgendwie Priorität bei mir und dann eben nach diesem Summerwine mit Wille Wallo für den Soundtrack war das so mein professioneller Start. Also da habe ich Blut geleckt und dachte so, okay, es irgendwie macht es Spaß, also.
Klar, wenn man mit dem ersten Song, den man macht, auch direkt chartet, ist natürlich, auf zwei ist es, glaube ich, gegangen, ist natürlich ein ganz guter Start.
Wir haben Platin und Gold bekommen tatsächlich, weißt du, und ich muss aber gestehen, dass es damals für mich eigentlich nicht so viel Bedeutung hatte. Ja. Wenn ich jetzt mit meinem Album Platin oder Gold gehen würde, würde ich ausflippen. Damals war das so, alles so mit links irgendwie, okay, für einen Soundtrack, kein Druck dahinter, ich bin ja Schauspielerin, niemand hat erwartet, dass wir so abräumen. Dann bin ich mit Will ins Studio irgendwie, wir waren beide total krank, ich irgendwie Stimmbänder entzündet, er Angina. Deswegen waren wir super locker, dann sind wir noch irgendwie einen saufen gegangen, auf dem Kiez, also in Hamburg. Dann Video gedreht, am nächsten Tag irgendwie auch 2 Stündchen, abgeklatscht, tschüss, ciao, ja. Platin. Jetzt saß ich ein Jahr im Studio, schufte mich ab, schreibe und so weiter. Das ist natürlich so wie leicht verdientes Geld. Wenn man nicht weiß, welche Leistung und Arbeit dahinter steckt, dann weiß man das oft nicht zu schätzen. Und damals war das irgendwie so, wir haben den Zeitgeist getroffen. Da war irgendwie DJ Ötzi, hat uns in Deutschland zumindest vom Platz 1 geschlagen mit einem Stern.
Ja.
Und ja, ist alles irgendwie, ja gut, ne? Ja. Aber irgendwie haben wir den Puls der Zeit, den Nerv getroffen damals.
Ja, es hat sich für dich wahrscheinlich auch eher angefühlt wie quasi so eine Erweiterung der Rolle. Also der Rolle, die du in dem Film gespielt. Das hat irgendwie einfach so zu dem Film auch dazu gehört. Und
ja,
so. Und
das hat Fun gemacht.
So, nicht so deine Platte oder so, sondern einfach was so zum Film gehört.
Es war ja noch ein Cover und so. Also es war alles Spaß. Und ich glaube oft im Leben, ich bilde mir ein, der Erfolg kommt wirklich, wenn man die Wichtigkeit runterschraubt. Und man das so mit links macht.
Ja.
Weißt du, so, weil wenn man so verklemmt und verbissen hinter etwas ist, dann klappt es meistens sowieso nicht.
Ja.
Und mal gucken. Aber auf jeden Fall hat es ja auch 10 Jahre gedauert, ne? Zwischen Summerwine und jetzt eben dem Album. Und wie ich sage, ich bin Spätzünder. Ich bin immer so, es muss sich gut anfühlen für mich immer. Wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es einfach nicht. Also, jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich Leute belästige mit meiner Platte, sondern einfach, ich teile mich mit. Ich will was mit den Menschen teilen. Und damals, wahrscheinlich habe ich auch nichts zu erzählen gehabt. Damals wäre ich so eine Puppe geworden im Sinne von, stell dich hin, zieh das so an, tanz hier und hier die Musik.
Mach mal ein Modern Talking Cover Album.
Genau, ja. So ungefähr, genau. Wobei das noch geil gewesen wäre. Aber so sag mal die deutsche Kylie Minogue und ich wollte eben nicht die deutsche Bla oder Bla sein, sondern ich bin ich, Punkt.
Na. Ja, cool. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie es mit Wille Wallo war, ihr wart beide krank, wie war das denn, hast du dir da nicht groß Gedanken darüber gemacht, den zu treffen oder so, fandst du ihn cool oder?
Dieses Join Me in Death fand ich wirklich richtig geil, war ja auch ein geiler Song, auch für den Soundtrack damals von ihm geschrieben oder aufgenommen, ich weiß gar nicht welcher Film, ich fand's super. Ich fand's toll, ich habe mich mega gefreut, aber dadurch, dass ich am Tag X krank war, und wenn man krank ist, ist man so wie ein bisschen wie besoffen, war das so, ich war weder aufgeregt noch irgendwas, sondern okay, hi, Wille, wie geht's? Ja. Und er war auch krank, also waren wir beide auf dem gleichen Level. Er ist ein sehr, sehr lustiger, Typ mit finnischem, dunklem, schwarzen Humor. Ja. Sehr intelligent, sehr belesen und professionell. Also insofern war alles irgendwie, wir hatten einfach Fun und haben ab und zu bis heute noch Kontakt. Ich wollte, dass er mitmacht, mitsingt auf meinem Album. Eigentlich wollte er, dann wollte er irgendwie doch nicht, weil er keine Zeit hatte. Ist halt Wille, ne?
Ja.
Rockstar, da heute ja, morgen nein, übermorgen wieder ja. Schade, aber gut.
Ja, dann auf dem nächsten Album.
Ja. Ja.
Easy. Cool. Das Image, das du so musikalisch mitbringst sozusagen, was auch so ein bisschen, sagen wir mal, durch die, sicherlich auch von dieser Summerwine-Single geprägt ist, aber was sich auch so ein bisschen so im Artwork der neuen Platte auch irgendwie widerspiegelt und auch so ein bisschen in der ersten Single, In Another Life, so ein bisschen zu spüren ist, ist ja so diese Mischung aus so Soul, Rock, so ein bisschen dieses lascive, auch so ein bisschen Amy Winehouse-Style, irgendwie so diese Art, so etwas Retro sozusagen, aber trotzdem modern. Ist das eine bewusste Entscheidung von dir gewesen? Ich habe immer so den Eindruck, dass du ja eigentlich jemand bist, der auch was Musik betrifft, so überhaupt nicht in so Kategorien denkt, wie ich sollte jetzt hier, das ist jetzt gerade irgendwie eine gute Sache, das mache ich jetzt oder so, sondern ich glaube, dass du jemand bist, der so alles hört an Musik und sich da auch überhaupt keine Scheuklappen aufsetzt und so. Aber hast du bei deinem Album dann gedacht, ich muss hier jetzt so eine Richtung finden, in die ich gehe? Oder ist das automatisch geschehen oder gibt es da gar nicht eine Richtung?
Also es ist so, ich habe nach Summerwine war ich ab und zu im Studio mit Freunden, viele Freunde von mir machen Musik und wollte mich so ausprobieren. So, und ich finde die 80er geil und dies und das. Ich bin ein alter Hip-Hopper, ich liebe Jay-Z, Tupac, Pipapo und Kendrick und wie sie alle heißen. Aber nun habe ich halt keine Rap-Stimme. Ich meine, was soll ich dann Rap-Album jetzt produzieren? 80er ist geil, aber da klingt meine Stimme einfach irgendwie total kalt und es klingt nicht gut. Und nach Summerwine dachte ich so, oh Mann, stecke ich jetzt in dieser Schublade 70s und so fest. Ich funktioniere da einfach gut, weil ich da reinpasse. Also ich glaube, ich habe nicht umsonst Uschi Obermeier gespielt, weil du siehst mich ja heute, ich bin jetzt nicht blond und kurzhaarig, sondern es bin ich. Wir sehen uns halt wohl irgendwie ähnlich, Uschi und ich. Und wir sind uns vom Typ sehr ähnlich. Und was mich und die 60er und 70er eben sehr verbindet, ist dieser Freiheitsdrang, dieser extreme Freiheitsdrang, autark zu sein und sich einfach keine Autoritäten wirklich anzuerkennen und so dieses Lebens-Rock'n'Roll. Ich spreche jetzt nicht von Drogen und Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sondern so die leichte Anarchie, die mich immer fasziniert. Also ich hab keinen Bock auf Schubladen. Ja, das zu machen, was man will. Weil warum soll ich mich an irgendwelche, also nicht klar an Gesetze, aber an Vorschriften irgendwie binden? Und dann habe ich immer wieder gemerkt, okay, nee, 60s, 70s sind einfach mein Ding. Das ist von der Philosophie einfach mein Ding. Und dann war es so, dass ich über einen Freund von mir, Chad Hugo von NERD, von den Neptunes, kennengelernt habe. Und der Freund von mir hat ihm Summerwine geschickt eben, das Video und den Song. Und Chad meinte so, geil, hab ich Bock. Komm mal nach L.A., wir jammen mal ein bisschen. Ja. Und dann bin ich mit, und NERD sind wirklich bis heute, seit ich 20 bin, also neben David Bowie, the shit für mich. Wirklich,
super geil,
ich
Hammer.
Liebe die. Dieses Absolut. In Search of Album war für mich damals mit 20 so, oh, ja. Geil, so Rock und Rap und Hip-Hop und alles vermischt und dieses elektronische Album und dieses
Ja, es war unglaublich. Also die Nerd-Sachen waren Hammer.
Mega, 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 mega. Und Pharrell sowieso als Künstler, ne, ja, auch Vorbild pur. So, und da hat diese Reise meines Selbstbewusstseins als Musikerin angefangen, weil da sitze ich so mit Chad Hugo im Studio. Und dann quatschen wir eben, was ich machen will und so. Und dann dauert es, also wir hatten so 12 Stunden im Studio und dann jammt man so. Und dann spielt er irgendwas auf den Synthes und dann, okay, dann kam noch ein Gitarrist dazu, da kommt noch eine Songwriterin und Toplinerin dazu und dann jammt man so stundenlang vor sich hin. Ach, dann fand ich das alles nicht so geil. Dachte ich so, fuck, wie sage ich jetzt meinem Idol-Chat Hugo, dass ich das nicht so gut finde? Ja. Musste ich auch erstmal, Entschuldigung, aber meine Eier finden so, ne? Und sagen, okay, dann habe ich mich getraut, okay, dann habe ich gesagt, ich zahle für das Studio. Es ist meine Kunst, dann habe ich gesagt, Chad, pass auf, es ist alles geil, aber es klingt zu maskulin für mich. Ja. Und dann habe ich mit der Songwriterin zusammengeschrieben und dann meinte ich so, lass uns wirklich in diese Nancy Sinatra-Richtung denken. diese 70er-Klänge. Nancy Sinatra war eine sehr blonde, süße Frau, die nicht dumm ist, alles andere als dumm ist wirklich, die aber mit ihren Lyrics so spielerisch umgegangen ist, also so ein bisschen grün hinter den Ohren und blauäugig, aber das ist richtig intelligent umgesetzt alles. Es sind dunkle Texte teilweise, die sehr von dieser blonden Sängerin süß umgesetzt waren. Mhm. Und diese Leichtigkeit wollte ich haben. Und dann haben wir eben einen Song geschrieben und das war der Startschuss für mein Album, weil der Song, ich weiß nicht, hast du das Album, hast du da reingehört oder nicht?
Ich hab noch nicht.
Immune to Love heißt der Song. Sehr atmosphärisch, sehr so, Leute sagen so Tarantino-mäßige eben Klänge. Die Gitarren sind extrem wichtig bei mir eben. Diese Wah-Wah-Gitarre, diese Tarantino-artige, sag ich jetzt mal, westernhafte Gitarre. Und da habe ich gedacht, okay, das ist es. Das bin ich einfach. Also diese Retro-Nummer inspiriert mich, aber ich möchte es ins Moderne übersetzen. Und dann bin ich damit mit diesem Song zu den Plattenfirmen gegangen. Und eine, nämlich Sony Music, hat dann, und mein A&R eben, hat an diese Vision geglaubt und hat es kapiert. Die anderen haben es nicht begriffen. Ja. Und habe ich gesagt, okay, bei Sony Music bin ich zu Hause. Und ich habe nicht, also mir war es extrem wichtig, nicht zu kopieren. Inspirieren tun wir uns alle.
Ja, okay.
Also lassen wir uns alle. Wenn du sagst Amy Winehouse, natürlich riesen Kompliment im Artwork oder so, aber es hat, meine Musik hat nichts mit Amy zu tun oder mit, ich weiß nicht wem, nur weil da vielleicht Streicher oder Bläser oder so sind.
Klar, ja.
Ich wollte es einfach, ich wollte die 60er, 70er auf eine Art für mich übersetzen und mich einbringen mit meinen Erfahrungen. Bei mir dreht sich auf dieser Platte zumindest einfach alles um Liebe. So. Und ja.
Ja, das ist ja auch, ich glaube, das ist, hat auch nichts mit Kopieren oder so zu tun, wenn man sagt irgendwie, ich weiß, in welche Richtung das gehen soll, in welchen Stil das haben soll und deswegen mache ich das auch genauso. Das ist ja eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von Kopieren, sondern so sehr selbstbewusst irgendwie die Stimme finden. So.
Auf jeden Fall, ja, aber ich meine, Inspiration ist super wichtig. Bei mir sind es halt meistens Männer, wie gesagt, Freddie Mercury, David Bowie, Pharrell, Michael. Frauen, ich weiß nicht, ich liebe Alicia Keys, Amy Winehouse, klar, natürlich, Ausnahmetalent. Ich mag Beyoncé, aber ich bin zum Beispiel kein großer Beyoncé-Fan, weil es für mich und meinen Geschmack zu perfekt ist.
Ja.
Die Frau ist mir zu perfekt. Die wird alles andere als perfekt sein, bestimmt zu Hause, aber ich mag irgendwie Menschen, die Ecken und Kanten und Fehler haben und diese auch zeigen und die haben mich inspiriert eben, ja. Also ich, keine Ahnung, dann habe ich irgendwo mal eine Gitarre bei David Bowie gehört. Ich weiß nicht, ob es China Girl war oder Ashes to Ashes oder so. Weißt du, dann höre ich irgendwelche Klänge oder irgendwelche Beats oder irgendeinen Bass bei Michael Jackson, irgendein Intro oder Schlagzeug, ganz wichtig, extrem inspiriert von NERD, weil ich immer wollte, dass es so ein bisschen rotzig klingt, also so ein bisschen abgefuckt, rotzig, so mit irgendwie Sand zwischen den Instrumenten. Das war eher so meine Inspiration, aber wir haben uns alle, die Plattenfirma hat mir extrem, was ich niemals gedacht hätte, extrem viele Freiheiten genommen, weil sie mir vertraut haben in dem, was ich mache und weil sie es gut finden. Und da gab es nie irgendwie so, okay, welche Zielgruppe erreichen wir oder wie wird das Styling sein? Das hat sich alles sehr organisch ergeben.
Ja, super.
Ja.
Sehr gut. Cool. Also genau, was ich auch noch fragen wollte, Guy Chambers, mit dem hast du auch zusammengeschrieben, der ist ja bekannter Songautor, der auch viel mit Robbie Williams, an den großen Robbie Williams-Alben zusammengearbeitet hat und so. Wie war das, mit dem zu arbeiten?
Guy habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren. Also wie gesagt, die Dinge haben sich bei dem Album so gefügt, wie sie sich beim Film bei mir noch nie im Leben gefügt haben.
Hammer.
Guy habe ich über einen bekannten Songwriter kennengelernt. Guy Chambers hat damals für sein Projekt eine Sängerin gesucht. Schauspielerin, weil der wollte so ein Kunstprojekt machen. Und dann haben wir es getroffen in Berlin und ich singe da seine Songs, die waren extrem dunkel. Ich sage, geil, pass auf, das ganz im Ernst, wäre ich Johnny Cash, würde ich sofort sagen, ich bin dabei beim Projekt. Aber ich fühle mich irgendwie, ich will irgendwie leben, raus, genießen und nicht irgendwie sterben in den Texten. So. Habe ich ihm ganz offen gesagt. Also okay. Und Guy ist auch ein sehr trockener Brite eben.
Ja.
Und ich liebe diesen Humor. Und wir haben uns echt super verstanden und sind in Kontakt geblieben. Und bei dem Album habe ich einfach ihm eine SMS geschrieben, habe gesagt so, hey, bist du dabei?
Ja.
Er so, ah, ich habe keine Zeit. Ich so, ich schick dir mal das Album, was wir bis jetzt gemacht haben. Dann hat das Album gehört. Er so, ich habe morgen doch Zeit. Ich so, aha, da findet jemand die Songs wohl gar nicht so schlecht. Er so, ja, ja, die sind alle nett, die Songs, aber ich schreibe dir einen Hit. Ich so, okay, ja, let's go. Nach London zu ihm ins Studio gefahren, wo er übrigens ein handsigniertes David Bowie Buch hat, riesengroß, wow, worauf ich fast meinen Kaffee abgestellt hätte, weil ich Depp nie was sehe. Und Guy hat mich vorher gefragt, was willst du denn? Ich so, pass auf, ich hab Bock, rockig, mal rotzig, einfach, ich brauch was Rotziges auf meinem Album. Er so, ja, schreib mir mal Begriffe, worum es geht. Ich so, Sex, Rock'n'Roll, High Heels, Cigarettes, bla, Gitarren, bla bla bla. Hat er was geschrieben, dann bin ich, hat mir einen Text geschickt, ja, bin ich zu ihm ins Studio, dann haben wir den umgeändert, hab also meine Ideen quasi so mir mundgerecht geschrieben. Dann kamen wir darauf, dass der, dann habe ich den aufgenommen, meine ich, pass auf, ich muss das ein bisschen mehr reinbrüllen, so Blondie-mäßig, Debbie Harry-mäßig. Ja, so geil, 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 geil. Wir hatten richtig viel Spaß, wirklich. Also so, da hatte ich auch Glück mit den Songwritern. Ich habe nicht alleine geschrieben, weil das habe ich mir mal wieder nicht zugetraut, so. Ja. Aber die Ideen stammen, also alle Songs, die Ideen stammen alle von mir. Das sind meine Texte im Sinne von, man schreibt ja ganz unterschiedlich. Manchmal hast du Sätze, manchmal Begriffe, ja, manchmal beschreibst du Emotionen oder Situationen. Und denen hat es allen Spaß gemacht und mir auch. Und das macht mich sehr glücklich.
Ja, ist doch bestimmt cool mit so einem Typen wie Chambers. Da kann man ja sicherlich auch einfach so sehr frei assoziieren. Dann, ja, genau, lass mal so machen. Lass
ja,
mal
ja,
so
auf jeden
versuchen
Fall.
Und
auf
so
jeden Fall. Also, wir haben da nicht gekifft und sonst was, sondern ja, ganz anders. Wir haben irgendwie Paranüsse gegessen, von denen ich, das ist auch geile Geschichte, ich im Studio bei Guy an diesem am Mikrofon. Auf einmal denke ich so, meine Lippe pulsiert wie bekloppt. Guck mich im Spiegel an, ich so, geil, hatte da irgendjemand Herpes an einem scheiß Mikro? Also bist du bekloppt, bei mir kommt niemand mit Herpes ins Studio, wie kannst du sowas sagen? Habe ich eine Allergie auf diese blöden Paranüsse bekommen. Ach, eine Lippe wie, weiß ich nicht, also ich sah aus wie eine Ente. Okay, gut, und dann haben wir eben Paranüsse und Tee getrunken, also Paranüsse gegessen, Tee getrunken. Ja. Und gerockt nebenher und es war richtig geil, macht Spaß.
Du hast auf deinem neuen Album auch einen Song zusammen mit Bela B. gemacht. Mhm. Wie ist denn deine Verbindung zu Bela?
Bela ist einer der nettesten Menschen im Künstlerkreis, den ich kenne. Einer, also so nett und so charmant und so charismatisch und professionell und alles. Wir haben uns bei Olli Schulz in der Sendung kennengelernt, ja, nach Summerwine. Ja. Und Bela hat mir offener, ehrlicherweise gesagt, pass auf, ich habe ja abgesagt. Ich wurde angefragt für Summerwine, hab's abgesagt. Ja, schade. Dachte ich auch so. Ja, schade. Nun gut, dann habe ich gedacht, beim Album habe ich einen Song geschrieben und dachte so, ach, warte mal, da passt Bela einfach mit seinem Timbre, mit seiner Stimme, ja, mit seiner Art und Weise drauf. Hab ihm geschrieben, ich so, Bela, pass auf. Ich glaube, also der, die Mail kennt er ja. Jeder verdient eine zweite Chance im Leben, auch du, haha, hast du Bock. Also schick mal den Song rüber. Ja, Song ist leider geil, okay, ich mach mit. Ich so, yay! Und ja, sehr, sehr toller Künstler, also wirklich Institution, ja, ich meine, er und die Ärzte, ja, und alles, was er gemacht hat, als Schauspieler, also Megatyp.
Das, wir haben nämlich eine Rubrik hier in diesem Podcast, in dem immer Freunde Freunden Fragen stellen.
Okay.
Und die Fragen heute hat Bela uns geschickt und die spiele ich jetzt mal vor.
Okay.
Warte mal, muss ich mal gerade hier. Ich hoffe, wir hören das jetzt laut genug. Sekunde. So.
Oh Gott. Aufregung.
Okay, ich mache dann einfach nach den Fragen immer Pause, damit du dann auch die beantworten kannst.
Hallo Nils, hallo Natalia. Hier ist Bela, Bela B. Ich hätte da ein paar Fragen und los geht's. So, die erste Frage ist, Natalia, hast du als Kind mal den Text deines Songs missverstanden? Und wenn ja, wie? Und was ist passiert?
Und was ist passiert, wenn ich vor allem gut, ja, danach ist die Regierung gestürzt.
Genau, die Regierung. Ich wurde als Fünfjährigen in den Knast gesperrt. Also, wir kommen wieder zurück auf Modern Talking. Ja. In Polen konnte man kein Englisch. Ja. So, das heißt, wir haben alle einfach...
Deswegen konnte eine Band wie Modern Talking da auch Erfolg haben.
So ist es. Also bei You Are My Heart, You Are My Soul haben wir alle Und es gibt es als bei Facebook als, wie sagt man, diese Memes,
ja.
Sagt man Memes dazu, genau, diese Verarschungen, haben wir natürlich alle gesungen, Yamaha, 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 es ging um Yamaha. Wir dachten alle, es geht um Yamaha und so weiter. So haben wir das alle verstanden in Polen. Also das ist, wir haben uns da nicht hinterfragt, was haben Modern Talking mit Yamaha zu tun, aber wir haben es halt einfach gesungen. Also das ist so das Beispiel, was mir auf jeden Fall als erstes einfällt.
Ja, sehr gut. Yamaha, Yamaso.
Ja.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Felse.
Natalia, bist du singende Schauspielerin oder schauspielernde Sängerin? Oder ist dir das eigentlich egal? Und was kommt bei dir zuerst? Oder genau, erklär mir das mal.
Ja, es hört sich irgendwie an, als wenn er es im Bett aufgenommen hätte oder ja, so nach dem Aufstehen morgens. Genau. Aber ich spreche mal kurz ein paar Fragen ein. Oh, ich drehe mich nochmal um.
Also die Frage ist fies, weil es ist, die Frage ist echt fies. Bist du schauspielernde Sängerin oder singende Schauspielerin? Natürlich habe ich als Schauspielerin angefangen. Für mich ist es aber so, ich habe irgendwann mal gesagt, dass wenn ich mit Schauspiel verheiratet bin, dann ist Musik für mich wirklich mein Liebhaber, meine große Leidenschaft, mein, also einfach so die wilde Seite. Musik ist für mich einfach wirklich extrem leidenschaftlich und extrem emotional, und ein Film ohne Musik sehr schwer.
Ist Quatsch, ne?
Musik aber ohne ein Video geht mit links. Mhm. Insofern würde ich sagen, Musik hat momentan einen höheren emotionalen Stellenwert für mich. Auch aufgrund der Erfahrungen, die ich mit dem Album und mit den Menschen, die ich getroffen habe, gemacht habe. Ich bin Künstler. Also diese Schubladen wieder, lieber Bela, die Frage wird nicht befriedigend beantwortet. Ich sehe mich einfach wirklich als Künstlerin. So.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wie ich es am Anfang gesagt habe, es gibt einfach so ganz viele Natalias, die alle irgendwie alles ausprobieren, was sie wollen. So.
Ja, genau.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du irgendwann mal anfängst zu malen oder...
Genau.
Ich
oder
ja
wieder
gelesen,
Ärztin werde, Medizinstudium oder vielleicht mit 40.
Ja gut, da musst du vielleicht nicht unbedingt Künstler sein. Ich habe ihnen da eine besonders schöne Narbe gemacht. Ich habe jetzt die Leber auf den Kopf genäht, weil das schön aussieht.
Genau.
Okay, jetzt kommt die letzte Frage von Felse.
Mhm.
Und die ist auch sehr besonders.
Oh Gott.
Hier die letzte Frage. Wenn die Welt eine Scheibe wäre und Kühe an den Bäumen wachsen würden, was wäre deine Lieblingsfarbe? Ciao, dein Bela.
Oh, wenn Kühe an den Bäumen wachsen würden?
Na.
Die süß, die Frage. Was wäre meine Lieblingsfarbe? Auf jeden Fall gelb mit schwarzen Punkten.
Das ist ja Giraffe. Oder Marsupilami.
Oder ein gelber Marienkäfer mit schwarzen Punkten. Oder auf jeden Fall gelb, 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 weil Sonne, Sonne, Sonne und diese kleine dunkle Seite, bisschen was abgespacedes, abgrundmäßiges Schwarz. Gelb mit schwarzen Punkten.
Sehr gut. Ich fand das auch ganz aufregend. Also vielen Dank, Bela, für die Fragen.
Ja, vielen Dank, Bela. Liebe Grüße.
Ich fand das auch ganz aufregend, dass ich plötzlich Fragen von Bela B. Felsenheimer auf meinem Computer, weil ich auch mit den Ärzten aufgewachsen bin.
Ja.
Und das immer so eine Riesenband für mich war. Deswegen war das toll. Wir kommen zu einer anderen Rubrik.
Mhm.
Und zwar so ein bisschen einer der Gründe, warum Menschen anfangen, Musik zu machen. Oder ich glaube, in 98% der Fälle, dass Menschen anfangen, Musik zu machen, mhm, ist eigentlich, um den großen Schwarm rumzukriegen.
Ah, okay.
Und wenn man also so weit ist, dass man Musik macht, um den Schwarm rumzukriegen,
mhm,
heißt es ja, dass es vorher nicht so gut gelaufen ist.
Mhm.
Und deswegen würde ich gerne wissen, was war dein schlimmster Korb in deinem Leben?
Mein schlimmster Korb,
ja,
also emotional von einem Typen.
Ja.
Scheiße. Also, okay, pass auf. Wenn du sagst, man macht Musik, um den Schwarm rumzukriegen, das
ja
Album Love Kills,
ja,
wie man schon sagt, wie man schon hört, ich habe eine männliche Muse in meinem Leben, die
okay
ich kennengelernt habe vor ein paar Jahren, in die ich mich sehr verliebt habe. Ich würde sagen, es grenzt an Seelenverwandtschaft. Tja, dieser Mensch hat sich aber nun mal anders entschieden im Leben. Manchmal gehören Seelenverwandte nicht zusammen. Und ich glaube, das war emotional wirklich der schlimmste Korb für mich. Er hat mich zu diesem Album inspiriert und alles, was mit In Another Life und Blind Belief und Dark Desires und ja, also ja, das ist schon nicht einfach. Wenn du denkst, jemand ist so deine zweite Hälfte, aber man kommt verdammt nochmal nicht zusammen in diesem Leben, tut's schon weh.
Na, das stimmt.
Also das war der emotionale schwerste Korb. Aber so, jetzt was Witziges, was, warte mal.
Ja, also ich war jetzt ganz, also ich find's toll, ich war jetzt ganz verwundert, dass du das so, dass du da so wirklich aufmachst und so etwas so Nahegehendes erzählst, weil eigentlich dachte ich immer, dass das bei dieser Rubrik wäre, dass die Leute erzählen, ja, als ich im Kindergarten war und wir uns um die Schaufel gestritten haben. Aber, also super.
Ich habe jetzt gerade, es gab tausend bestimmt lustige Geschichten, wie ich einen Korb bekomme, aber die fallen mir natürlich nicht ein.
Ich habe lustigerweise zuletzt ein Foto auch von deinem Instagram-Account gesehen, wo du auf einem Spielplatz warst und gesagt hast, hättest du deinen ersten Kuss bekommen von einem Jungen, den du toll fandst, weil du fandest, dass der aussah wie Johnny Depp.
Genau. Der war immer auf einem, oh, der hat mir auch einen Korb gegeben. Siehst du, dann irgendwann.
Gedacht,
Mann,
da war ich auch
verdammte
hinaus.
Scheiße. Liebe Grüße an Gonzo übrigens, mit seinen langen Haaren, seinem stinkenden Lederhut, der immer nach Leder gestunken hat und seinem total lauten Moped und er und ich auf dem Spielplatz in so einem Holzhäuschen, das man eben bei mir auf dem Insta sieht, schiebt er mir die Zunge in den Rachen und ich habe angefangen zu heulen, soweit ich mich erinnere. Weil ich dachte so, oh mein Gott, was macht dieser Typ? Ich wusste nicht, wie küssen geht. Ich war 12 oder sowas. Und habe angefangen zu sagen, ich habe noch nie geküsst. Er hat sich für Natalie, deswegen mag ich Natalie wahrscheinlich den Namen
Verstehe.
Nicht. Jetzt fällt es mir ein. Er hat sich für Natalie, die ein bisschen älter und sexier und so offenherziger war, damals entschieden.
Immer die älteren Mädels,
ja.
Die Milfs. Da fällt so ein Gonzo natürlich drauf rein. wir hatten es eigentlich schon so ein bisschen, deswegen können wir da jetzt noch kurz drüber sprechen, aber es gibt auch eine Rubrik, in der wir über den Großen und der einfach, ich das schön finde, wenn die Leute den Platz haben, einmal über ihren großen Lieblingskünstler zu schwärmen, einmal sozusagen, warum der Lieblingskünstler so viel bedeutet und so toll ist und einen so bereichert hat. Jetzt hast du ja natürlich schon so viel über
Bowie
erzählt.
Jetzt habe ich schon verraten, ja, der liebe David Bowie. David Bowie ist für mich ein Idol, weil er für mich künstlerisch alles verkörpert, was ich gut finde. Er ist kreativ gewesen sein ganzes Leben lang. Er ist nicht, er hat sich nicht in Schubladen stecken lassen. Er hat sich musikalisch ausgetobt. Er war kreativ auch im Film. Er hat auch gespielt. Er hat Regie geführt. Er war für mich menschlich. Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Aber was ich in Interviews mitbekommen habe, sehr bodenständig irgendwie, also sehr fast schüchtern, zurückhaltend, und das finde ich extrem sexy und extrem menschlich und sympathisch, und er war so ein großer britischer Gentleman, habe ich das Gefühl gehabt, und seine Optik und für mich einfach der Gott der Musik schlechthin.
Ich finde, der hat auch immer eine irrsinnige Güte ausgestrahlt. Das
Total.
Fand ich immer ganz
ja,
toll.
Ja, so Klasse und Stil und hatte so ein edles Wesen einfach, so eine edle Ausstrahlung extrem, ne? David Bowie, ich liebe, I love you.
toll. Ja, der wird auch immer einmalig bleiben und immer was irrsinnig Besonderes bleiben. Es gibt noch eine Rubrik bei uns, die heißt Der ausgewählte Song. Da würde ich gerne konkret über einen Song von dir sprechen und weil sich das jetzt gerade so anbietet, im Zuge auch des Albums, über die erste Single In Another Life.
Ja.
Das ist ja die Vorab-Single zum Album.
Ja.
Zu deinem ersten Album ist sehr aufwendig produziert, fette Streicher. Dann gibt es diese 007-Gitarre, die da die ganze Zeit so durchscheint. Und das ist ja auch so ein klassischer, oder zumindest das Thema ist ja klassischerweise Break-Up. Die besten Songs handeln vom Schluss machen, wie es immer so schön heißt. Du hast jetzt auch schon ein bisschen erzählt, dass das auch diesen realen Hintergrund hat. Erstmal, abgesehen davon, dass ich finde, dass das ein ganz toller, sehr atmosphärisch dichter Song ist.
Dankeschön.
Bevor wir über das Lied an sich oder den Inhalt vom Song reden, was bedeutet das, wie ist für dich das Gefühl gewesen, endlich den ersten Song zu veröffentlichen, den ersten eigenen Song irgendwie in die Welt hinauszuschicken und endlich das erste Lied dieses Albums veröffentlichen zu können?
Es ist sehr aufregend. Also es ist sehr aufregend, weil man wirklich eine lange Zeit verbringt im Studio und eben kreativ ist und alles sehr heimlich passiert. diskret im Sinne von niemand bekommt es und darf es mitbekommen. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir so eine Schwangerschaft so vorstellen, dass man trägt da etwas in sich, irgendwie 9 Monate und weiß nicht, ist es jetzt Männchen oder Weibchen und so weiter und so fort und Name und alles. Und dann irgendwann kommt es auf die Welt und es ist extrem emotional und natürlich aufregend, wie nehmen das die Leute wahr, gefällt es ihnen nicht, können sie sich mit dem Song identifizieren, wann wird der Song im Radio gespielt, das ist ja eine, die Zeit vergeht, also die Promo dahinter und so weiter, bis sowas sozusagen im Radio gespielt wird. Und man will einfach raus damit, weil man war in diesem Kabuff ein Jahr eingesperrt, man will endlich Luft schnappen und atmen.
Man wird wahnsinnig, weil man es die ganze Zeit schon vor sich liegen hat und will so, ja, jetzt spiel's doch, zeig's doch allen und so.
Ja.
Na, das kann ich gut verstehen.
Sehr aufregend, sehr emotional.
Kannst du das Lied, ich meine, jetzt ist es raus und du hast es jetzt auch schon ein paar Mal live gespielt und es wird im Radio gespielt und du gibst sicherlich auch mehrere Interviews dazu und so. Kannst du das noch hören oder hängt es dir schon so ein bisschen zu den Ohren raus? Weil du es ja auch, sagen wir mal, bevor diese ganze Phase, in der das die Leute mitbekommen haben, davor hast du es ja wahrscheinlich auch schon 2000 Mal gehört.
Also ich würde sagen, ich bin eben nicht oder noch nicht oder vielleicht wie auch immer, also ich bin nicht David Bowie, der seine Songs irgendwie 40 Jahre gehört hat. Insofern ist es wirklich noch sehr frisch trotzdem.
Okay.
Es sind ja noch keine 10 Jahre vergangen. Aber und dadurch, dass meine Geschichte da drin steckt und all meine Kreativität, natürlich liebe ich jeden Song auf diesem Album und freue mich immer, wenn ich ihn live performen kann und ihn teilen kann mit Menschen. Und im Radio, ich weiß nicht, für mich ist es auch so, ich sehe mich immer, das sind so, ist eine also wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder so eine gespaltene Persönlichkeit. Du hörst deine Stimme im Radio oder siehst dich im Fernsehen. Aber du sitzt gerade da irgendwie in, weiß ich nicht, hier Schlüpper und Tee auf dem Bett. Also man hat schon so eine sehr private Seite und die künstlerische Seite. Und manchmal bin ich dann so, ja, wie ein Zuhörer und denk so, ah, okay, so klingt das. Also es ist schon sehr interessant, sehr spannend.
Kannst du so ein bisschen von außen noch drauf gucken?
Ja, auf jeden Fall.
Cool. In Another Life, was du hast es schon gerade eben so ein bisschen angedeutet, ist ja so ein bisschen, vielleicht haut es im nächsten, in einem anderen Leben hin.
Genau.
Da geht es tatsächlich um dieses Zwei-Königskinder-Problem. Man kommt einfach nicht zusammen in diesem Leben.
Man kommt einfach nicht zusammen in diesem Leben, ja. Ob das nächste Leben wirklich im nächsten Leben stattfindet oder vielleicht in 10 Jahren, aber im Prinzip ist der Song sehr traurig, aber ich wollte ihn eben mit einer Leichtigkeit verpacken, mit schönen Klängen eben und eben Streichern und mit einer gewissen Leichtigkeit, weil egal wie traurig die Liebe ist, aber trotzdem ist es ja das schönste Gefühl auf der Welt und das Glück zu haben, jemanden zu lieben oder sich zu verlieben, ist toll. Wenn es halt nicht klappt, tut es extrem weh und man fällt wirklich auf die Schnauze, aber wie soll man sagen, schön, dass ich diese Person getroffen habe im Leben, weil sonst gäbe es dieses Album nicht, sonst gäbe es diese große emotionale Fahrt, Talfahrt und Hochfahrt nicht, Berg- und Talfahrt nicht.
Hat sich also doch gelohnt am Ende?
Auf jeden Fall also diese Begegnung, die war sehr schicksalhaft für mich, für meine Kunst auf jeden Fall. Ja. Sehr wichtig.
Schön. Wir kommen zur letzten Rubrik, die nennt sich Skipper. Den habe ich selber erfunden, diesen fantastischen Namen für diese Rubrik. Da geht es nämlich darum, dass ich dir jetzt einfach ein paar Songtitel sage und du dann so spontan sagst, was dir dazu einfällt oder ob du damit was anfangen kannst oder ob dir das irgendwas bedeutet oder ob du das irgendwie interessant findest oder nicht oder so. Kannst aber natürlich auch jederzeit skippen und sagen, nächsten Song. Der erste Song, den ich da habe, ist Bomb Track von Rage Against the Machine.
Oh Mann, Rage Against the Machine ist meine Teenager-Zeit, alle Garagenpartys und Schulpartys, ich habe Rage geliebt und Rage habe ich bei Rock am Ring gesehen, nach, wann waren die da, warte mal, vor 5 Jahren oder so, 6 Jahren?
Die waren wahrscheinlich schon ein paar Mal.
Bombastisch live, klingt genauso wie auf Platte und mega, ist einfach meine gesamte Teenager-Zeit und Rebellion ist für mich Rage und Bomb Track ist auf jeder Party gelaufen, auf jeden Fall.
Eigentlich so die tollste moderne politische Band im Grunde mega. Genommen.
Mega, Hammer, wie die, Hammer, ich liebe sie.
Also vor allem das erste Album natürlich, ist der Knaller. Dann Zu spät von den Ärzten.
Zu spät von den Ärzten, ja, die Ärzte, wie gesagt, auch sehr schicksalhaft, da ich jetzt mit Bela gearbeitet habe. Zu spät, ja. Zu spät.
Ist ja auch so ein bisschen die Hymne von dem. Ich glaube, ja. Da frage ich mich manchmal, ob die das selber noch hören können, ne? Wenn man einmal irgendwie so einen Hit hat, das, ich glaube, das hängt einem irgendwann zu den Ohren raus.
Ja, die sind ein bisschen länger im Business als ich, deswegen glaube ich, man entwickelt sich immer weiter, und aber ich glaube, das ist sehr, sehr nostalgisch oder so melancholisch, wenn man alte Titel hört. Ja, zu spät ist nie etwas im Leben, würde ich sagen.
Sehr gut. Brown Sugar von den Stones.
Von den Stones. Ich dachte, du Brown Sugar von hier, D'Angelo.
Ich habe zuletzt so ein Foto von dir gesehen, ich glaube, das war auch Instagram. Da warst du in der, ich glaube, das war hier in Berlin, diese Plattencover-Ausstellung.
Genau.
Hast du Mick Jagger küssen wollen.
Ja. Brown Sugar war nie der Lieblingssong von mir, von den Stones. Ich finde auch eher, muss ich sagen, Beatles haben mich mehr inspiriert als die Stones. Nicht mein Lieblingstrack, aber ich habe mit den Stones an sich viel zu tun, eben wegen dem Film Uschi Obermeier, und ich habe mich sehr mit Mick und Keith auseinandergesetzt. Ja. Geile Typen, aber wie gesagt, eher Beatles.
Das trifft sich. Der nächste Song ist nämlich von den Beatles. Come Together.
Come Together. Was fällt mir dazu ein? Beatles werden mich immer an meine Familie erinnern.
Okay.
Come Together auch, der Song. Meine Mama ist ganz großer Beatles-Fan und sehr verliebt gewesen in John Lennon.
Ist das denn?
Es ist ein Hit, ist ein zeitloser Song einfach, den, ich glaube, den wirst du auch in 100 Jahren spielen, und der wird immer zeitlos bleiben.
Ich habe manchmal, also ich liebe die Beatles auch über alles, für mich ist das auch so die Nummer eins. Ich liebe aber vor allem so die späten, also Sgt. Peppers, Abbey Road und so. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die ältere Generation, also so unsere Elterngeneration sozusagen, wenn die auch die Beatles mögen, dass die eher so die frühen Beatles mögen, weil sie mehr an ihre Teenagerzeit erinnert oder so.
So ist es.
Die mögen dann lieber so diese frühen Mr. Postman und keine Ahnung, wie
genau.
Can't Buy Me Love Beatles. So.
Genau, die wirklich jeder kennt einfach, diese Hits, die jeder kennt. So geht es meiner Mutter eben auch, weil sie da Teenager war und wie gesagt, Come Together und Hey Jude und ich weiß nicht, wie die Songs alle heißen. Ja, ist natürlich auch ein Teil meiner Kindheit, weil meine Mama die gehört hat. Genau, insofern.
Wichtiger Einfluss.
Ja, ich höre den Song gerade so, während ich mit dir spreche, im Hintergrund quasi in meinem Kopf.
Ja, der ist ja auch, ich meine, Come Together ist natürlich auch super sexy, ne? Dieses.
Ja.
Das hat irgendwie so eine. Das hat so eine Sexiness.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, einer der sexiesten Songs der Beatles. Oder zumindest einer, den sie sexy gemeint haben. Einen habe ich noch. 99 Problems. But the bitch ain't one hit me.
Jay-Z, ich liebe Jay-Z. Jay-Z ist für mich auch einer der Überväter des Hip-Hop oder Rap. Warte, ich muss den auch in meinem Kopf erstmal nochmal wieder quasi hören. Geiler Groove, geiler Beat auf jeden Fall. Gut zum Abgehen auf Partys. Jay-Z, ich habe hunderte von, also alle Alben wahrscheinlich auf meinem Mac.
Ja.
Auch ein bisschen älter geworden, eher, ne?
Und
produziert, glaube ich, jetzt auch mehr.
Ja, ja.
Wobei mit Kanye, Watch the Throne, für mich eines der besten Alben. Also jeder Song von A bis Z für mich wirklich super. Auf jeden Fall geiler Song. Ich liebe Jay-Z. Ich finde Jay-Z sehr gut.
Ja. Hörst du eigentlich auch so, hast du früher auch schon Rap gehört? Hörst du auch so Oldschool-Rap und sowas?
Ich war immer Tupac-Fan. Es gab ja immer Tupac oder Biggie. Mhm. Ich war Tupac-Fan.
Okay.
Jay-Z gehört, gut, Kanye ist ja so Pop, Hip-Hop, Rap, alles.
Ja, aber der geht einem ja mittlerweile nur noch auf den Sack, oder nicht?
Ich der Typ an sich.
Ich kann den halt nicht mehr ernst nehmen, deswegen kann ich mir keine Platten mehr von ihm holen.
Ja, der ist halt paranoid, schizophren, weiß ich nicht, bipolar.
Kaputt.
Alles kaputt, aber ich finde ihn nach wie vor visionär einfach in dem, was er macht. Also vergiss seine Mode und diese Ansprüche, dann nach Paris zu kommen, aber musikalisch finde ich den schon, habe ich auch jedes Album von ihm, und Hip-Hop ist für mich extrem wichtig. Ich weiß nicht warum, ich mag diesen Groove, diesen Beat, ich mag auch mochte es immer, wenn, weiß ich nicht, Jay-Z und Linkin Park zum Beispiel, wenn Rock und Rap zusammenkommen. Ja, ich bin da in den 90ern vor allem, war Hip-Hop und Rap für mich ein großes Thema, Wu-Tang Clan und so weiter. Also ich glaube, meine rotzige Seite ist auf jeden Fall meine Hip-Hopper-Seite. So, fuck it all. Ich fluche jetzt und spucke auf den Boden und greife mir den Schritt.
Hip-Hop ist ja, hat ja extreme Energie, ne? Das ist ja extrem viel fuck all, ja. Switch.
Und kommt von der Straße irgendwie. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass bei guten Rappern, eben, ich bin Kendrick-Fan oder J. Cole finde ich auch super. Also ich mag die jungen Poeten, die also Kendrick bei diesem, wo ist er aufgetreten?
Bei den Grammys, dieser Wahnsinnsauftritt letztes Jahr, wo er wirklich alles abgerissen hat. Das war unfassbar.
Mega. Naja, mega. Das war unfassbar. Das ist Poesie für mich einfach. Ja. Das ist für mich Kunst. Also das ist für mich nicht, es gibt viele, viele Rapper, die, wenn sie halt, keine Ahnung, was, ja, hier meine Knarre und
naja, bla,
vergiss es. Also,
na klar. Ja, das fand ich auch. Ich finde, Kendrick auch ist eine hoffnungsvolle Stimme im Rap.
Ja.
Das finde ich, toll. Ich finde es eh gut, wenn Rap auch politisch ist. Sei es jetzt so früher mit Public Enemy oder so.
Ja.
Oder heute eben Kendrick Lamar, den ich für einen ganz tollen politischen Act.
Es gibt halt ja auch Panda und Designer und so. Das ist auch cool. Das sind so Party-Hits.
Na klar.
Muss auch sein.
Na,
also auch so, ich meine, David Bowie, ich war bei der Ausstellung, Gott sei Dank in Berlin, die sehr geil war.
Ja.
Hast du die gesehen?
Ja, im Martin Gropius Bar. Genau.
Texte teilweise, wie er getextet hat, eben aus irgendwelchen Wortfetzen zusammengewürfelt und so weiter. Es ist Kunst, es ist frei, du kannst machen, was du willst. Wenn du dich heute nach Panda fühlst und morgen nach Fuck Trump, dann ist es halt so. Das ist in der Kunst alles möglich und schön.
Ja, finde ich auch. Abgesehen davon, also eine Sache wollte ich noch fragen. Du hast mal gesagt, du würdest gerne Diamaker von Led Zeppelin covern. Ist von meinem absoluten Lieblings-Led-Zeppelin-Album. House of the Holy ist, glaube ich, das beste Album, das die jemals gemacht haben.
Ist ein so ein geiler, so atmosphärisch, so sexy auch, finde ich. Ja. Und
aber ich finde, was ich so gut daran finde, es hat auch so einen Witz. Ich kann das auch nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Es hört sich auch so ein bisschen an, als wenn der sich so ein bisschen so lustig macht auch so.
Ja.
Finde ich irgendwie.
Ja. Ja.
Dieses... Oh, 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 da ist ja fast so schlagermäßig. You don't
have to go.
Und so.
Ja, aber ich finde es geil, weil es einfach total besonders ist.
Genau.
Und auch irgendwie für mich zeitlos einfach. Wenn du den heute hören würdest, ein bisschen anders vielleicht produziert. Die Atmo, die Atmosphäre, die Sexiness finde ich einfach Hammer. Finde ich sehr schön.
Jetzt noch eine Sache, die ich von dir gelesen habe. Du hast gesagt, eine deiner besonderen Fähigkeiten, als du danach gefragt wurdest, sei es, Samurai-Schwertgeräusche nachzumachen. Das musst du jetzt natürlich einmal machen.
Muss ich natürlich. Oh, ist auf Kommando ist mal.
Auf Kommando ist natürlich schwer. Normalerweise machst du das so nebenher.
Okay, pass auf. Okay, Achtung. Okay. Oh, Maria, lach nicht. Okay, ich konzentriere mich. So, also mit ein bisschen Lachen und so weiter. Aber das entspannt mich mal zu Hause. Ich weiß nicht, ich mache das gerne zu Hause, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin.
Das sieht doch
so gut aus. Ja, also. Und wenn du dir dann diesen Samurai-Kämpfer, der so sich ein bisschen, der ist noch nicht im Kampf, der ist vor dem Kampf und wärmt sich auf.
Ja.
Dieses Bild irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag solche absurden Sachen immer gerne in meinem Alltag.
Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Eine allerletzte Sache. Ich habe gelesen, du hast in deinem Portemonnaie immer den heiligen Antonius. Und das ist ja der Schutzheilige der Vergesslichen. Der hilft einem ja, Sachen wiederzufinden.
So ist es. Ich schwöre auf den Antonius. Du kannst ihn auch im übertragenen Sinne nach etwas, was du finden möchtest, vielleicht die große Liebe oder... Ja. Weiß auch immer, was auch immer.
Aber auch so ein bisschen, wenn du so den Schlüssel wiederfinden möchtest.
Ich schwör's euch, 1000 Geschichten. Mein Ex-Freund hat seinen Laptop wiederbekommen und gefunden. Er hat den ganzen Rucksack auf der Straße vergessen. Er hat den Antonius gebeten, ihn wiederzufinden. Ein Lehrer hat ihn angerufen, hat gesagt, er hat diesen Rucksack mit wirklich Geldbeutel, Laptop im Wert von 3000 Euro zurückgebracht. Meine Oma hat ihren Schlüssel, Wohnungsschlüssel im Garten gesucht, ein halbes Jahr. Ich war dabei, als er verloren, nee, ich war nicht dabei, aber sie hat gesagt, dass sie mit 7 Nachbarn irgendwie gesucht hat. Ein halbes Jahr später kam ich in den Garten, stehe da, denkst du, lieber heiliger Antonius, lass uns doch diesen Schlüssel finden, bitte. Und ich schwöre euch, so wahr ich hier sitze, soll mich der Schlag treffen. Ich drehe mich um und greife in diese Pflanze im Garten und da liegt der Schlüssel, der ein halbes Jahr nicht gefunden wurde. Meine Mutter, meine Freunde, jeder, der diesen Tipp bekommt mit dem Antonius, ruft mich an und sagt, wie abgefahren ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Natürlich musst du vorher gesucht haben, also nicht so Füße hoch und so, ach, such mal. Du musst etwas suchen, du findest es wirklich auf Teufel komm raus nicht. Dann fragst du ihn, ganz wichtig, sich bedanken. Ich habe eine heilige Antonius-Figur und Jesus-Figur und ich sammle Heiligenbilder und Figürchen. Ja. Manchmal darf der als Dankeschön der heilige Antonius bei mir im Bett schlafen, manchmal kommt er mit auf Reisen, die Figur, manchmal, ja, keine Ahnung, gehen wir zusammen essen dann und so.
Sehr schön, das ist aber schön. Dann, also wenn ich demnächst mal irgendwas verliere, dann rufe ich dich an und frage dich, ob du den heiligen Antonius bitten kannst, mir zu helfen.
Genau, oder du bittest ihn selbst.
Oder ich bitte ihn selbst.
Versuch das mal bitte, wirklich.
Ja. Ja, alles klar. Ein ganz toller Tipp. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das
vielen
hat extrem
Dank.
Viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz
Danke.
Spannend und ich wünsche dir ganz super viel Erfolg mit deinem Album. Und hoffe, dass wir uns noch lange als Musikerin auch erhalten bleiben. Oder als Schauspieler und als Künstlerin.
Ach so, als Künstlerin, ja. Super, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Cool.
Ich danke euch.
Auf bald.
Auf bald. Ciao.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.